Ganz herzlich willkommen, lieber Mitbruder Dr. Achim Dietrich, Pfarrvikar in der Diözese Regensburg, Mitarbeiter im Institutum Marianum und auch bei der Herausgabe des Marienlexikons des Institutum Marianum maßgeblich beteiligt, federführend. Und ich danke Ihnen, dass Sie relativ kurzfristig eingesprungen sind und nun zu uns sprechen werden. Herzlich willkommen. Sie haben das Wort.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Ja, ich bin derzeit tätig in der Diözese Regensburg als Mitarbeiter des Institutum Marianum und als Pfarrvikar in Weiden in der nördlichen Oberpfalz. Selbst stamme ich aber aus der, früher hat man gesagt, unteren Pfalz, also die Rheinpfalz, Diözese Speyer. Das ist meine Heimatdiözese und ich bin jetzt für 4 Jahre freigestellt für diese wichtige Aufgabe, das Marienlexikon auf neuen Stand zu bringen und im Institutum Marianum halt unterstützend mitzuwirken. So vertrete ich heute gerne Professor Greimel, der ja nicht nur heute einen Termin hat, sondern ja kommissarisch noch das Schulamt im bischöflichen Ordinariat eine Zeit lang leiten soll und deswegen seit einigen Wochen jetzt sich da einarbeiten muss und deswegen diesen Vortrag ja nicht halten kann. Maria, Mutter der Evangelisierung, so ist dieser Vortrag angekündigt. Dieser Titel stammt, wie wir schon bei Professor Hauge gehört haben, aus dem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus, Evangelii Gaudium. Zielpunkt meines Referats wird auch dieses Schreiben sein, weil darin dieser Titel ja eingebettet ist und in diesem Schreiben auch Papst Franziskus sehr ausgiebig über den Zusammenhang von Evangelisierung und Maria spricht. Mein Referat steht mehr oder weniger nach dem Grußwort von Professor Hauge am Anfang. Deswegen möchte ich auch ein wenig doch auch die Grundlagen noch einmal in den Blick nehmen, dass wir nicht so ins Blaue hinein sprechen, wenn wir von Evangelisierung sprechen. Erlauben Sie mir also ein paar grundlegende Betrachtungen zu dem Thema Evangelisierung. Ausgangspunkt aller Überlegungen zur Evangelisierung ist der sogenannte Missionsbefehl Jesu, wie er sich am Ende der synoptischen Evangelien findet. Am deutlichsten im Markus-Evangelium. Dort heißt es, Kapitel 16, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Bei Lukas wird summarisch davon gesprochen, dass im Namen Jesu allen Völkern die Umkehr zur Vergebung der Sünden verkündet werde. Kapitel 24. Das Johannesevangelium endet mit dem Blick auf die Aufgabe der Apostel Petrus und Johannes. Bei Matthäus heißt es im 28. Kapitel, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die Evangelien machen also deutlich, dass der christliche Glaube kein Mysterienkult für exklusive Zirkel darstellt, sondern auf alle Menschen ausgerichtet ist. Das Christentum versteht sich von Anfang an als universale Erlösungsreligion und hat daher auch sehr bald den Rahmen des jüdischen Volkes überschritten. Die Verkündigung des Evangeliums war von Anfang an ein wesentlicher Auftrag für die Kirche Jesu Christi. Ein Auftrag zuerst an die bevollmächtigten Apostel, aber auch an jeden Getauften. Der missionarische Charakter hat die Kirche zu einer Weltkirche werden lassen. Die katholische Kirche wirkt in den verschiedenen Ländern und Kulturen aller Zeiten, ohne sich an einen Staat oder eine Kultur exklusiv zu binden. Die christliche Mission hat verschiedene Phasen erlebt, eine gewaltige Expansion nochmals in der Neuzeit, wo sie durch die erweiterte Mobilität mittels der Schifffahrt auf die ganze Welt ausgreifen konnte. Im 20. Jahrhundert ist das missionarische Selbstverständnis der Kirche in die Krise geraten, obwohl das Zweite Vatikanum im Missionsdekret Ad Gentes klar den bleibenden Auftrag zur missionarischen Glaubensverkündigung betont, ja sogar als Grundpflicht des Gottesvolkes ausgerufen hat. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sehr deutlich, dass das Schema christliche Länder einerseits gegenüber Missionsländern andererseits nicht mehr gilt. Die ehemals christlichen Länder haben durch langwährende Säkularisationsprozesse seit dem 18. Jahrhundert schon ihr religiöses Fundament allmählich eingebüßt und bedürfen nun selbst der Missionierung. Seit den 1960er Jahren hat man deswegen immer seltener von Mission gesprochen, sondern zunehmend von Evangelisierung, ein Begriff, der im 19. Jahrhundert im protestantischen Bereich formuliert worden ist. Papst Paul VI. Hat in seinem apostolischen Schreiben Evangelii Nuntiandi aus dem Jahr 1975 den Begriff Evangelisierung im katholischen Sprachgebrauch etabliert, wobei er als den ersten Weg der Evangelisierung das Zeugnis christlichen Lebens in Gottes- und Nächstenliebe ausweist. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts wurde in der katholischen Kirche bevorzugt von der Aufgabe der Evangelisierung gesprochen, auch aus Scheu vor dem durch die Kolonialzeit belasteten Missionsbegriff. Papst Johannes Paul II. Verteidigte die Rede von Mission als berechtigt und nötig in seinem Schreiben Redemptoris Missio aus dem Jahr 1990. Er differenziert, dass in den nichtchristlichen Ländern weiterhin die klassische Mission Aufgabe der Kirche ist. Neuevangelisierung aber muss in den ehemals christlichen Ländern betrieben werden. Dieser heilige Papst etablierte so die akzentuierte Ausdrucksweise der Neuevangelisierung, was sich dann nach seinem Tod final 2010 manifestiert hat, und zwar in der Gründung des päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung. Dieser Rat hat dann 2013 auch die Bereiche Katechese und Wallfahrtswesen dazu bekommen. 2012, im Jahr des Glaubens, hat Papst Benedikt eine eigene heilige Messe für die Neuevangelisierung approbiert. In den letzten 25 Jahren ist die Scheu vor dem Begriff Mission allerdings wieder geschwunden, sodass es mittlerweile Missionskongresse gibt, wie vor kurzem in Straßburg oder 2018 die programmatische Schrift Mission Manifest. Im Jahr 2000 schon erschien eine Schrift der Deutschen Bischofskonferenz Zeit der Aussaat, missionarisch Kirche sein. An dieser Stelle möchte ich nun zur Spezifizierung des Begriffs Evangelisierung kommen, als eines marianischen Begriffes. Und zwar an dem leider negativen Beispiel dieser Schrift aus dem Jahr 2000. Dieses Missionsschreiben der deutschen Bischöfe erwähnt auf 42 Seiten nicht ein einziges Mal die Gottesmutter Maria, woraus man schließen darf, dass die Autoren beim Missionsauftrag bzw. der Evangelisierungsaufgabe ja Maria keinerlei Relevanz beimessen. Das ist erstaunlich, da die Geschichte der Mission unschwer erkennen lässt, dass die Missionare, dass die Frauen und Männer der zahlreichen Missionsorden oft ihre Tätigkeit unter den Schutz Mariens gestellt oder an ihrem Vorbild ausgerichtet haben. Papst Paul VI. Hat im bereits erwähnten apostolischen Schreiben Evangelii Nuntiandi im finalen Kapitel die Gottesmutter ausdrücklich den Stern der Evangelisierung genannt. Der 2018 heilig gesprochene Konzilspapst führt darin explizit aus: Maria hat am Pfingstmorgen den Beginn der Evangelisierung mit ihrem Gebet unter dem Wirken des Heiligen Geistes eingeleitet. Möge sie der Leitstern einer sich selber stets erneuernden Evangelisierung sein. Die Kirche muss diese getreu dem Auftrag des Herrn durchführen und vollenden. Ganz besonders in dieser unserer zugleich schwierigen und hoffnungsvollen Zeit. Das ist die Nummer 82 in diesem Schreiben. Man darf Papst Paul VI. Als Urheber des explizit marianischen Evangelisierungsgedankens ansehen. Das Pontifikat Johannes Pauls II. Verdeutlicht als Ganzes, dass keinerlei kirchliches Tun ohne eine marianische Perspektive auskommt. In Redemptoris Missio schreibt der heilige Papst: Maria ist das Vorbild jener mütterlichen Liebe, von der alle beseelt sein müssen, die in der apostolischen Sendung der Kirche zur Wiedergeburt der Menschen mitwirken. Der Papst schreibt synonym: apostolische Sendung, Missionsauftrag, Evangelisierung. Wir wollen einen Blick werfen auf die theologische Literatur in den letzten 30 Jahren im deutschsprachigen Bereich. Am Anfang steht der Augsburger Dogmatiker Anton Ziegenhaus. Er fragte im Rahmen einer mariologischen Studientagung 1993, Zitat: Wenn heute angesichts der allgemeinen Säkularisierung immer mehr von der Notwendigkeit der Evangelisierung gesprochen wird, müsste da nicht auch die Stellung Mariens, der Königin der Apostel, im Rahmen dieser Aufgabe näher bedacht werden? Der Titel der Dokumentation dieser Studientage lautet »Maria in der Evangelisierung«. Die damaligen Referenten sprachen über Marianisches in der Verkündigung, in der Pfarrseelsorge, historisch über die Marienverehrung bei Kurfürst Maximilian I. von Bayern, über die marianischen Wallfahrtsstätten, die Ökumene, die Jugendpastoral Don Bosco sowie über die Inkulturation des Evangeliums in Südamerika. Dieser Sammelband stellt eine frühe und vielseitige Beschäftigung mit dem Zusammenhang von Evangelisierung und Marienverehrung dar. Gründlich mit der Thematik hat sich der verstorbene Dogmatiker Leo Kardinal Schefzyk beschäftigt. Die Frage nach dem marianischen Anteil an der Evangelisierung, und zwar bei der Theologischen Sommerakademie in Gießen im Jahr 2004. Der Titel seines erhellenden Vortrages lautete »Evangelisierung unter marianischen Vorzeichen«. Kardinal Schefzyk bemängelte die damals noch gänzlich fehlende theologische Begründung des marianischen Moments bei der Evangelisierung. Evangelisierung definiert er als Verkündigung und Vermittlung der von Christus gebrachten Heilswahrheit an die entchristliche Welt. Seine theologische Begründung möchte ich hier mit einigen Sätzen wiedergeben. Zitat: Der erste und tiefste Grund für die Mitbeteiligung Marias am Werk der Evangelisierung ist, in der Fundamentalwahrheit von der jungfräulichen Gottesmutterschaft zu suchen. In der einzigartigen Verbindung zwischen Maria und ihrem Sohn. Von hierher erkläre sich die Möglichkeit der Fürsprache Mariens, die als erstes Geschöpf im Himmel vollendet ist. Diese mütterliche Fürsprache unterstütze alle Bemühungen zur Verkündigung des Evangeliums und der Ausbreitung der Kirche Jesu Christi. Kardinal Schefzyk rekurriert auf die marianischen Motive Neue Eva und Mutter der Kirche, welche die integrale und universale Mutterschaft Mariens verdeutlichen, sowie eine andauernde geistliche Mutterschaft. Er bringt auch das wichtige Moment der Mittlerschaft in den Blick, das fundamental sei für jegliches Mittun des Gläubigen beim Heilswerk des Gottessohnes. Christus habe von allem Anfang an in der Welt den Menschen zur Kooperation und integralen Mittlerschaft berufen, Maria, die Apostel und folgend alle Getauften. Maria sei gerade in der Evangelisierung ein Vorbild, und zwar als Sozia Christi, in ihrem demütig vertrauensvollen Mitgehen mit ihrem Sohn. Die wenigen, aber bedeutenden Aussagen des Neuen Testaments zeigen, was die geistige Haltung Mariens ausmacht. Diese Marianität, eigene der Kirche, müsse auch der Mission und Evangelisierung eingeschrieben sein, als gnadenhafte Verbundenheit mit dem Heilswerk Christi. Für Kardinal Schefzyk gehört der Marienglaube in den gläubigen Grund jedes apostolischen Tuns, ohne den auch der Auftrag einer Evangelisierung nicht zu denken, nicht zu bewältigen sei. Ohne Maria fehle das Familiäre, das Mütterliche. Es kann nicht anders sein, als dass in der Gewissheit der mütterlichen Fürbitte Marias der Auftrag zur Evangelisierung an innerer Kraft, an Hoffnung, an Hingabe, an gnadenhaften Optimismus, aber auch an Realismus und Leidensfähigkeit gewinnt. Soweit dieser Beitrag von Kardinal Schäftzück aus dem Jahr 2004. 2013 wurde die theologische Magisterarbeit von Florian Lim veröffentlicht, angefertigt in Valenda. Titel: Maria, Stern der Neuevangelisierung, die Hilfe Mariens im Leben der Gläubigen und ihre Aufgabe für die Evangelisierung heute. Erschienen im gleichen Jahr in Münster, leider nicht sehr verbreitet, schwer auch heute noch zu bekommen. Der Autor untersucht den Titelstern der Neuevangelisierung in den päpstlichen Verlautbarungen und beschreibt anhand praktischer Erfahrungen bei der Gemeinschaft Totus Tuus eine marianische Neuevangelisierung. 2014 erschien die Festschrift für den damaligen Augsburger Bischof Konrad Starser zum Thema Evangelisierung allgemein. Die Beiträge sind alle bis Ende 2013 erarbeitet worden. Für unsere Fragestellung interessant ist der Aufsatz von Kurt Kardinal Koch. Der Präsident des Rates für die Einheit der Christen schreibt zur neuen Evangelisierung im Licht des marianischen Geheimnisses. Diese hervorragende Betrachtung ist ganz der Theologie von Josef Ratzinger bzw. Papst Benedikt XVI. Verpflichtet und wurde eben bis Ende 2013 abgeschlossen, weshalb das apostolische Schreiben Evangelii Gaudium vom November 2013 nur ergänzend erwähnt ist. Kardinal Koch zeigt eingehend, dass Neuevangelisierung ohne eine marianische Haltung nicht gelingen können. Er betrachtet die biblischen Zeugnisse über Maria und argumentiert inkarnationstheologisch, wenn er sagt, Zitat: Die Sendung des Sohnes findet ihren Höhepunkt in seinem Kommen in die Welt und in seiner Menschwerdung, bei der mitzuwirken die eigentliche Sendung Mariens ausmacht. Maria sei zum Zelt Gottes geworden, zur Bundeslade, zum Tabernakel. Sie habe Jesus leibhaftig Wohnung in der Welt gegeben, ihn zu Elisabeth getragen. So hat auch die Kirche keine andere Bestimmung als die, als Tabernakel des Allerheiligsten in der Welt zu leben und Gott zu den Menschen zu bringen. Kardinal Koch betont mit Papst Benedikt, dass die Frage nach Gott, dass eine christozentrische Verkündigung elementarer Gehalt der neuen Evangelisierung sein müsse. Die Jungfrau Maria verdeutliche, dass Gott der Handelnde bleibe. Nicht menschliches Wollen, sondern zuerst Gottes Geist und Gnade können die ungläubigen Menschen erreichen und eine Neuevangelisierung gelingen lassen. Der Heilige Geist sei der eigentliche Protagonist der neuen Evangelisierung. Neben dem Beitrag von Kardinal Schäftzück stellt die theologische Betrachtung von Kardinal Koch die substanziellste Äußerung zu unserem Thema im deutschsprachigen Bereich dar. Die jüngste mir zugängliche Veröffentlichung zum Thema bietet der Aufsatz von Dekan Christian Schulz aus Hahnbach in der Diözese Regensburg. Der Titel: Mit Maria Christus zur Welt bringen, marianische Impulse zur Notwendigkeit des gelebten Wortes im Kontext der Neuevangelisierung, 2018 erschienen. Auch dieser Beitrag referiert in inkarnationstheologischer Perspektive den Zusammenhang von Maria und Neuevangelisierung. In der theologischen Literatur im Ausland, in Spanien, Italien, den USA, ist das Thema Neuevangelisierung seit den 1990er Jahren stark präsent, neuerdings auch in England und Frankreich, durchaus auch mit Blick auf Maria. Nach diesem Überblick zu den Motiven Evangelisierung, Neuevangelisierung und marianische Evangelisierung möchte ich zum apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium kommen, in dem Papst Franziskus im November 2013 nicht nur programmatisch sein gerade beginnendes Pontifikat vorgezeichnet, sondern auch Maria einen Abschnitt gewidmet hat und sie dabei Mutter der Evangelisierung genannt hat. Zur Vorgeschichte dieses Schreibens: Papst Benedikt XVI. Hat im Oktober 2012 zur Eröffnung der Bischofssynode, die unter dem Titel »Die neue Evangelisierung für die Weitergabe des christlichen Glaubens« stand, Maria im Sinne von Paul VI. Als Stern der Neuevangelisierung herausgestellt. Er hat zeitgleich auch das Jahr des Glaubens ausgerufen. Allerdings an dessen Ende 2013 gab es bereits einen neuen Papst, Franziskus, mit dem umfangenden Schreiben Evangelii Gaudium beendete Papst Franziskus nicht nur das Jahr des Glaubens, sondern er verarbeitete darin auch im Sinne eines nachsynodalen Schreibens die Beratungsergebnisse der erwähnten Bischofsversammlung und wählte den Untertitel über die Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute. Das Schreiben hat 288 Artikel, ist sehr umfangreich, und der Papst betrachtet viele Themen. Er schaut auch auf die Volksfrömmigkeit, da diese den Glauben in der Gesellschaft von heute inkarniere und vor Immanentismus bewahre. Auch die Heiligen- und Marienverehrung werden genannt, Nummer 90. Nummer 104 relativiert die Bedeutung von Ämtern und Funktionen der Institution Kirche und pointiert dies mit der Aussage: Tatsächlich ist eine Frau, Maria, bedeutender als die Bischöfe. Nummer 142 erinnert an Maria als Thesaurus Fidei, als Schatzkiste des Glaubens. Und dazu sagt der Papst: Das Gedächtnis des gläubigen Volkes muss wie das von Maria von den wunderbaren Taten Gottes überfließen. Die Verehrung Jesu und Mariens im Islam wird als möglicher Ansatzpunkt für einen interreligiösen Dialog erwähnt, Nummer 252. Und nach dem Abschnitt über die missionarische Kraft des Fürbittgebetes, 281 bis 83, folgt das Schlusskapitel mit dem Titel »Evangelisierende im Geist«. Biblisch wird hier vom Pfingstgeschehen ausgegangen, und im zweiten Abschnitt dieses Schlusskapitels kommt der Papst auf Maria zu sprechen, und zwar nicht beiläufig, sondern dieser ganze Abschnitt handelt ausschließlich von Maria und der Evangelisierung. Fünf Artikel sind es, 284 bis 288, und ganz am Ende steht ein langes Mariengebet als Abschluss auch des Gesamtdokumentes. Die Überschrift dieses zweiten marianischen Abschnittes lautet: Maria, die Mutter der Evangelisierung. Papst Franziskus geht ausführlich auf die mütterliche Bedeutung Mariens für die Neuevangelisierung ein und beginnt pneumatologisch. Zusammen mit dem Heiligen Geist ist mitten im Volk immer Maria. Er rekurriert auf das Pfingstereignis, das er die missionarische Explosion nennt. Maria sei die Mutter der missionarischen Kirche. Ohne sie können wir den Geist der neuen Evangelisierung nie ganz verstehen. Es folgt eine biblische Betrachtung zum Golgotha-Geschehen nach Johannes 19, wenn der sterbende Jesus Johannes und Maria aufeinander verweist als Mutter und Sohn. Nummer 285. Diese Aussage der Offenbarung bringt das Geheimnis einer besonderen Heilssendung zum Ausdruck. Erst mit dem Vermächtnis der geistlichen Mutter sei alles vollbracht, so der Papst weiter. Am Kreuz beginne die neue Schöpfung, und dabei führt uns Christus zu Maria, da er nicht will, dass wir ohne eine Mutter gehen. Papst Franziskus betont: Das Volk liest in diesem mütterlichen Bild alle Geheimnisse des Evangeliums. Dem Herrn gefällt es nicht, dass seiner Kirche das weibliche Bild fehlt. Maria, die ihn in großem Glauben zur Welt brachte, begleitet auch Christi Nachkommen. Der selige Zisterzienser Abt Isaac von Stella erfährt eine besondere Würdigung hier, wenn der Papst eine längere Passage dieses geistlichen Autoren des 12. Jahrhunderts zitiert. Dabei geht es um die wechselseitige Verbundenheit von Maria, Kirche und dem einzelnen Gläubigen, was in Bild und Paradoxie tiefsinnig ausgedrückt wird. Sinngemäß, wie Maria als Tochter des Vaters und Braut des Wortes in Glauben und Gnade jungfräuliche Mutter des Sohnes geworden sei, so können und sollen auch die Kirche und die Seele der Gläubigen Braut, Mutter und Tochter sein, so Isaac von Stella. Eindrücklich schildert Papst Franziskus im folgenden Artikel 286 die mütterlich liebevolle Gestalt Mariens und verbindet dabei die Heilsgeschichte mit der Gegenwart. So schreibt er, Zitat, sie ist die Freundin, die stets aufmerksam ist, dass der Wein in unserem Leben nicht fehlt. Sie versteht alle Nöte. Als Mutter von allen ist sie Zeichen der Hoffnung für die Völker, die Geburtswehen leiden, bis die Gerechtigkeit hervorbricht. Sie ist die Missionarin, die uns nahe kommt, um uns im Leben zu begleiten. Der Papst versichert dem Leser die intensive Anteilnahme der himmlischen Mutter mit dem irdischen Los der Gläubigen, der Kirche, ja jedes Volkes, das das Evangelium angenommen hat und an Wallfahrtsorten auch ihren Namen anruft. Er steuert das Wunder von Guadeloupe im 16. Jahrhundert an, wenn er von der Marienverehrung als Teil der geschichtlichen Identität spricht. Maria und Kirche erscheinen in seiner lebensnahen Beschreibung austauschbar und synonym. Und schließlich zitiert er direkt die Beschreibung der Marienerscheinung in Mexiko, den sogenannten Nican Mopohua, worin Maria zum Seher Juan Diego spricht. Dein Herz beunruhige sich nicht. Bin denn ich, die ich doch deine Mutter bin, etwa nicht hier? Unter Nummer 287 und der Zwischenüberschrift Der Stern der neuen Evangelisierung nennt Papst Franziskus Maria die Mutter des lebendigen Evangeliums. Er bittet um ihre Fürsprache, dass diese Einladung zu einer neuen Phase der Verkündigung des Evangeliums von der ganzen Gemeinschaft der Kirche angenommen werde. Nach kurzen Verweisen auf das Marienkapitel in der Konzilskonstitution Lumen Gentium und auf die Enzyklika von Johannes Paul II. Redemptoris Mater folgt eine fromme Erklärung und Bitte. Die ganze Kirche möge Maria, der Frau des Glaubens, nacheifern und das Evangelium heute verkünden. Er konstatiert, auf diesem Pilgerweg der Evangelisierung fehlen nicht die Phasen der Trockenheit, des Dunkels bis hin zu mancher Mühsal, wie sie Maria während der Jahre in Nazareth erlebt hat. Maria sei mit ihrem Sohn vertraut, geläutert, auch durch Dunkelheiten. Beim Schlussartikel 288 stellt der Papst fest, es gibt einen marianischen Stil bei der missionarischen Tätigkeit der Kirche. Es ist ein Zitat, das dann auch 2019 im Schreiben an die deutschen Katholiken zitiert wird. Jedes Mal, wenn wir auf Maria schauen, glauben wir wieder an das Revolutionäre der Zärtlichkeit und der Liebe. Etwas Befreiungstheologie leuchtet auf, wenn Demut und Zärtlichkeit als Tugenden nicht der Schwachen, sondern der Starken gezeigt werden, denn Gott stürzt die Mächtigen vom Thron. Maria betrachte das Geheimnis Gottes in der Welt, in der Geschichte und im täglichen Leben von jedem und allen Menschen. Diese Dynamik der Gerechtigkeit und der Zärtlichkeit, des Betrachtens und des Hingehens zu den anderen macht Maria zu einem kirchlichen Vorbild für die Evangelisierung. Ganz am Ende dieses marianischen Abschnittes in Evangelii Gaudium, ja, kommt ein langes Mariengebet mit Bitte und Beten. Das ist ein ja etwas komplexer Text, den möchte ich jetzt als Abschluss hier in Gänze vortragen. Also der Abschluss von Evangelii Gaudium, formuliert von Franziskus, unserem Papst. Wir bitten Maria, dass sie uns mit ihrem mütterlichen Gebet helfe, damit die Kirche ein Haus für viele werde, eine Mutter für alle Völker und dass die Entstehung einer neuen Welt möglich werde. Der Auferstandene sagt uns mit einer Macht, die uns mit großer Zuversicht und fester Hoffnung erfüllt: Seht, ich mache alles neu. Mit Maria gehen wir vertrauensvoll diesem Versprechen entgegen und sagen zu ihr: Jungfrau und Mutter Maria, vom Heiligen Geist geführt, nahmst du das Wort des Lebens auf. In der Tiefe deines demütigen Glaubens ganz dem ewigen Gott hingegeben. Hilf uns, unser Ja zu sagen angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Du, von der Gegenwart Christi erfüllt, brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken. Du hast, bebend vor Freude, den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen. Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz in unerschütterlichem Glauben und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung. Du versammeltest die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes, damit die missionarische Kirche entstehen konnte. Erwirke uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene, um allen das Evangelium des Lebens zu bringen, das den Tod besiegt. Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen, damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt, zu allen gelange. Du Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens, Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie sich niemals verschließt oder stillsteht in ihrer Leidenschaft, das Reich Gottes aufzubauen. Stern der neuen Evangelisierung, hilf uns, dass wir leuchten im Zeugnis der Gemeinschaft, des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens, der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen, damit die Freude aus dem Evangelium bis an die Grenzen der Erde gelange und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen. Halleluja.